Ja, seid herzlich gegrüßt. Guten Morgen. Ich habe heute Morgen so eine Freude gehabt, wie schon lange nicht mehr. Und ich habe überlegt, ja, wir werden heute Morgen ja aufgefordert, uns zu freuen. Ne? Wir werden auch, juble laut, Tochter Zion. Das ist unser Textwort, juble laut. Wie im Fußballstadion, ne? Die jubeln ja auch, wenn ein Tor fällt. Boah, haben sogar mal die Kanzlerin aufspringen sehen, weil die gejubelt hat, ne? Die sonst immer so beherrscht ist. Die konnte sich nicht mehr halten. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Ah, okay, ich bin so klein, ne? Ja. Also juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht, siegreich, ein Helfer ist er. Demütig, sanftmütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. So ein Text, juble laut. Das kann ich ja euch befehlen zu jubeln, ihr werdet es nicht machen. Ich glaube, ihr werdet es nicht machen. Also, mir kam heute Morgen dann der Gedanke, als meine Frau vor dem letzten Januar starb, hat mir ein guter Freund eine E-Mail geschrieben, um mich zu trösten. Und er sagte, ich habe ein Bild gesehen, da war ein ganz großes Herz über einem Stadtteil, der ganz grün war. Ein Herz, wo jede Herzhälfte doppelt so groß war wie der Mond. Ich habe dann zurückgemailt, was soll das denn heißen? Ja, meinte er, da ist jetzt jemand im Himmel, der dich sehr, sehr lieb hat. Das Herz steht für Liebe. Das Größte des Herzens ist für die Größe der Liebe. Das hat mich sehr bewegt, dass jetzt die Liebe nicht aufhört. Die Liebe heißt ja auch im Römerbrief, ne? Nee, nicht im Korintherbrief. Das Einzige, was nie aufhört, ist die Liebe. Das war ein schönes Bild. Da dachte ich heute Morgen, wie würde denn das Herz von Jesus aussehen? Wie groß wäre das denn? Und ich dachte, der ganze Himmel wäre rot. Wir sehen gar kein Ende von dem Herzen. Wir sehen gar nicht die Grenzen. Und wenn wir aufsteigen würden ins Weltall, die Größe von diesem Herzen und dieser Liebe sprengt die Grenzen des Weltalls. So gewaltig ist Gottes Liebe zu dir. Und dieser König sagt, er kommt. Er kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Das ist ziemlich persönlich. Ich erinnere mich an Situationen, wo wir in unserem Amt einen neuen Präsidenten bekamen. Dann gab es immer so die Runde des Präsidenten durch alle Referate, wo er sich dann zeigen lässt, was die einzelnen Referate so arbeiten. Da wurde dann der Besuch dieses Präsidenten sehr vorbereitet. Am besten machte man schon eine Präsentation, um die Arbeit entsprechend darzustellen, die man da leistet. Dann habe ich aber auch ein paar Mal erlebt, dass dann der Termin ausgefallen war, weil der Präsident noch was Wichtigeres zu tun hatte. Aber gut, er kam da doch irgendwann. Und nachdem er sich dann so über eine Stunde oder zwei dann berieseln ließ von unseren tollen Informationen, die meistens schon sehr, sehr technisch waren und sehr speziell waren, merkte man dann schon, dass er langsam abschaltete. Das war langsam zu viel für ihn. Und er musste sich dann irgendwann entschuldigen und sagen, ich hatte jetzt noch einen anderen Termin. Ja, und sie haben so Mühe gegeben. Wie sollen wir Jesus empfangen? Vorbereiten? Der Text gibt uns gar keine Antwort drauf. Er sagt nur, er kommt. Freu dich. Er kommt. Vorbereiten? Also, Du musst gar nicht vorbereitet sein. Du kannst in einer chaotischen Situation stecken. Du kannst am Ende sein. Dein Leben kann kaputt sein. Gerade da kehrt er ein. Er kommt nicht vorbei, um zu sehen, was wir Großartiges leisten. Er will sich von dir nichts erzählen lassen. Er weiß alles. Er weiß alles von dir. Er kennt dich ja schon. Als du noch im Mutterleib bereitet wurdest, oder Paulus schreibt, vor Grundlegung der Welt kannte er uns schon. Dieser allmächtige König, der Himmel und Erde gemacht hat und dessen Liebe größer ist als das Weltall, er kommt zu dir und steht vor der Tür deines Lebens. Wir können ihm vielleicht noch nicht mal Platz anbieten, wo er sich hinsetzen kann. Es gibt vielleicht in unserem Leben gar keinen Raum für ihn. Alles gefüllt mit Gerümpel und Kram. Das Einzige, was wir tun können, ist ihm die Tür aufmachen. Komm, komm in mein Leben, können wir sagen. Komm, jeden Tag neu, komm in mein Leben, Herr Jesus. Er ist jeden Tag bereit, mit dir durchs Leben zu gehen. Und das ist das Schöne an diesem Text. Er beschreibt das Ereignis von vor 2000 Jahren, als Jesus in Jerusalem einzog. Er beschreibt das Ereignis, was mal kommen wird, dass Jesus wiederkommt, als der Friedefürst, als der Heiland dieser Welt und endlich Frieden schafft auf dieser Welt. Und er beschreibt die Situation für mein und dein Leben, dass er mein Leben einziehen will. Ich kann ihn dann bekennen, du, in meinem Leben ist nichts in Ordnung. Ich bin stolz. Man kann mich leicht kränken mit meinem Stolz. Ich bin habsgierig. Ich habe Begierden. Ich bin hochmütig. Ich bin arrogant. Ich rede schlecht über andere. Ich denke schlecht über andere. Ja, ich bin manchmal lieblos. Oft lieblos. Oft bin ich hart im Herzen. Ich bin geltungssüchtig. Ich suche meine Ehre, nicht deine Ehre. Meine Anerkennung. Gibt es etwas Gutes, was ich ihm vorweisen kann? Es muss nichts Gutes da sein. Alles, was übel ist, was schlecht ist, ist. Er hat es bezahlt. Warum tut er das? Ja. Weil dieses Herz, diese Liebe so gewaltig ist zu mir. Jesus sagt, wenn du mich einlässt in dein Leben, will ich Wohnung bei dir machen und wir wollen das Mahl halten. Ich hatte ja im letzten Sommer eine spanische Missionarsfamilie bei mir wohnen. Einige wissen das, die wohnen so 2 Monate bei mir. Und das hat schon mein Leben stark geprägt in dieser Zeit. Sie hatten ihre eigene Etage, aber sie kochte natürlich unten und wir hatten auch viel Spaß miteinander. War echt schön mit ihnen. Aber wie gesagt, mein Leben verlief in der Zeit anders. Ich habe ihnen natürlich gewisse Dinge gesagt, die man in meinem Haus zu beachten hat, ja, klar, mit Heizungen und was weiß ich, was man so halt geregelt hat im Haus, damit der andere Bescheid weiß. Und sie haben sich auch danach gehalten, das war okay, das Zusammenleben funktionierte. Wenn jetzt Jesus bei uns in unserem Haus einkehrt, dann ist das anders. Dann arrangieren wir uns nicht so. ist das eine Art von Besitztumsübergabe der Wohnung. Dann übernimmt er die Herrschaft. Ja, dann übernimmt er die Regeln, was passiert jetzt hier, wo kommen welche Möbelstücke hin, das in Anführungsstrichen. Wo räumen wir mal auf? Wo renovieren wir? Wo schmeißen wir was weg? Oh ja, ich glaube, da gibt es einiges wegzuwerfen. Da wird entrümpelt und neu geordnet. Ja, er kommt zwar, um dir zu dienen, er tut das alles, um dir zu dienen, um dir zu helfen und um mir zu helfen. Aber er kann mir nur dann helfen, wenn er auch bestimmen darf, wenn er die Herrschaft hat. Genau wie der Arzt. Er bestimmt die Therapie, wenn die Diagnose klar ist. Und wenn die Therapie mir nicht gefällt, dann habe ich ein Problem mit meiner Krankheit. Aber der Arzt will mir helfen und er bestimmt die Therapie, die mir hilft. Und so ist Jesus mein Arzt. Aber ein väterlicher Arzt. Ein liebevoller Arzt. Er weiß, welche Behandlung in meinem Leben ansteht. Was angepackt werden muss. Und natürlich müssen wir das mitmachen. Natürlich müssen wir seine Worte beherzigen. Deswegen ist auch das Lesen in der Bibel so elementar wichtig für uns, dass wir wissen, wie tickt mein Jesus denn überhaupt? Wie denkt er denn über mich? Und wenn wir zum Beispiel die Bergpredigt lesen, dann ja, da merken wir schon, dass das sehr, sehr tief in unser Innerstes geht, was da Jesus von uns fordert. Wie er schon jedes Wort von uns auf die Goldwaage legt. Ja, aber noch etwas geschieht, wenn wir Jesus einlassen, dann will ich Wohnung bei dir machen und mit dir das Mahl halten. Er will also mit uns zusammen essen, Tischgemeinschaft haben. Das ist ja etwas Schönes. Wir haben jetzt da die kommende Woche Tischgemeinschaft für euch im Hauskreis. Ich habe gestern so viel gekocht, dass ich heute jemand mitnehmen kann. Also kann auch jemand mit mir Tischgemeinschaft haben. Ja, aber wenn Jesus Tischgemeinschaft anbietet, dann bietet er was ganz Kostbares an. Er bietet sich ja selbst an. Als Nahrungsmittel, als Lebensmittel, sein Blut, sein Fleisch, für uns Brot und Wein, was er geopfert hat, damit wir gerettet, geheiligt werden. Er bietet uns sich selbst als Nahrung an. Dieses Geheimnis werden wir wahrscheinlich nie richtig begreifen, erst begreifen, wenn wir bei ihm sind. Dieser König ist anders als alle Herrscher dieser Welt. Die wollen sich bedienen lassen. Und der König, dem wir dienen, der bringt uns zu Ehren. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Steht auch in Sacharja. Dein König, es klingt so nach einem Besitztum, wie ich sage, meine Frau, mein Mann, mein Kind, ja. Also ganz persönlich, eine ganz persönliche Widmung. Ich bin dein König. Es ist so, als würde zum Beispiel die Kanzlerin sagen, ich bin dein Kanzler, dein Kanzler. Sie sagt, ich bin die Kanzlerin für das ganze Volk, ja. Okay, das klingt gut. Das soll sie auch sein, aber wenn sie sagen will, ich bin dein Kanzler, ich bin ganz für dich alleine da. Das wäre schon irgendwie eine andere Qualität. Und Jesus sagt, ich bin ganz für dich da. Ich bin dein König. Und er sagt, egal was es mich kostet, ich bin dein König. Ich bin dein Eigentum. Und bitte dich, dass du mein Eigentum bist. Ich bin dein Eigentum. Ich gebe mein ganzes Leben für dich. Das hat er ja getan. Er hat sein Leben für uns gegeben. Dann kann er doch auch das von uns erwarten. wie gesagt, es gibt nur ein einziges Wort, was die ganze Begründung für sein Handeln liefert. Liebe. Unfassbare Liebe. Meine Tochter hat ja 4 Kinder, davon 3 Jungs. Und sie muss mit ihren Jungs schon ganz schön sich durchsetzen, obwohl die noch relativ klein sind. Davon sind 2 Jungs Zwillinge. Die halten besonders gut zusammen. Und wenn sie dann etwas bestimmt, was sie jetzt zu machen haben, weil sie wollen weggehen oder aufräumen oder sonst was, dann sagen sie, du bist nicht der Chef. Ja. Doch, ich bin der Chef, sagt dann meine Tochter. Ich bin der Chef hier, ich habe zu bestimmen. Nein, Gott ist der Chef. Ja. Und dann muss ich halt ihnen klar machen, dass hier Gott diese Chefsein an sie delegiert hat. Ja. Dann parieren sie ja schon. Also das ist immer ganz, ganz süß mit den Kleinen. Und sie muss ihnen auch klar machen, dass sie die Kinder natürlich lieb hat. Ja, dass nichts für sie schlecht ist, was sie da jetzt machen. Ja, dieser König, dieser Jesus, gibt uns jetzt die Freiheit zu sagen, darf ich dein Chef sein? Ich biete dir an, dein Chef zu sein. Und ich sage dir dann auch, wie dein Leben super gelingt. Vertraue dich mir an. Und ich habe die Freiheit zu entscheiden, ob er mein Chef sein will oder nicht. Wenn wir ihn einlassen, dann ist er dieser König, dieser Chef. Und ein König bestimmt die Gesetze, die Regeln in seinem Reich, wonach wir zu leben haben. Er sitzt im Regiment und bei allem, was er bestimmt, zulässt, darfst du wissen, dass dieser König dich liebt und dich nie verlassen wird. Es gibt Situationen, das habe ich ja auch so jetzt erfahren durch den Tod meiner Frau, wo man anfängt zu zweifeln, wo man denkt, ja, was hat er mir da zugemutet? Warum nimmt er mir meine Frau weg? Aber irgendwann fängt man an zu vertrauen, zu denken, Gott hilft mir ja auch dadurch. Er sorgt nicht dafür, dass ich immer auf Höhen bin, aber er sorgt dafür, dass ich in den Tiefen meines Lebens nicht alleine bin. Er trägt mich. Sogar durch die Stunde meines Todes, das hat er versprochen. Ja, und dann heißt es von ihm, er ist demütig. Also die Herrscher dieser Welt sind nicht demütig. Die lassen sich nicht mit den Geringen ein. Es gibt Ausnahmen, ja. Also ich war letzte Woche bei einem Ehepaar, die hatten 65-jährigen Hochzeitstag gefeiert im letzten Jahr. Und da kam dann der Bürgermeister. Da lässt er sich mal herab, diese Leute zu besuchen. Und es gibt da Fotos, wo die zwei auf der Couch sitzen, alles schön bereitet, Blumen auf dem Tisch und so, empfangsbereit für den Bürgermeister. Ja, und er kommt dann und stellt ein paar Fragen. Und der Reporter ist natürlich dabei, macht dann Fotos. Und da steht ein kleiner Artikel in der Zeitung. Und dann war es das. Also die haben nicht viel davon gehabt, trotzdem hat sie gefreut, dass der Bürgermeister da war. Unser König ist so demütig, der lässt sich darauf ein, in so eine kleine Behausung einzuziehen. Also in meine kleine Behausung, in mein kleines, dunkles, finsteres, chaotisches Herz. Er ist demütig. Er kommt auf einen Fohlen, auf einen Esel. Also die Kanzlerin wird nie auf einen Esel angeritten kommen. Auch nicht auf ein Moped heute oder sowas. Also sie kommt mit einem 8-Zylinder, denke ich, oder? Vielleicht noch eine Polizeieskorte davor. Damit man sieht, da kommt jemand ganz Wichtiges. Unser König ist so demütig, dass er sich mit jedem Kleinen einlässt. Als durch Jericho einzog, jubeln ihm die Menschen zu. Sie stehen an den Rändern und er sieht den Zachäus. Ein Mann, der eigentlich reich ist, aber doch zerbrochenen Herzens ist. Bei dem kehrt er ein. Er sieht die Sünderin. Bei denen kehrt er ein, mit denen hält er Mahl. Er ist demütig. Die Großen dieser Welt lassen nicht mal zu, dass wir wissen, wo sie wohnen, dass wir ihre Telefonnummer kennen. Nein, ich kann nicht mal eine E-Mail an die Kanzlerin schreiben. Das geht über ganz viele Stufen. Der wird erstmal abgefangen und dann wird aussortiert, was sie überhaupt zu lesen bekommt. Sie kann ja nicht Millionen von E-Mails lesen. Ja. Ja, dann Gott hat auch Wichtigeres zu tun, als sich um jede Kleinigkeit kümmern. Jemand sagte mir, ich kenne Leute, die beten um einen Parkplatz in der Stadt. Das sage ich, habe ich auch schon gemacht. Es hat dann geklappt. Ja. Gott kümmert sich um Kleinigkeiten, um die Krümel, die da rumliegen in unserem Leben. Nicht nur um die großen Brocken, auch um die Krümel. Wenn ich in der Küche arbeite, da liegen bei mir immer ganz viele Krümel auf dem Boden. Und wenn dann jemand kommt, mein jüngster Sohn ist so einer, der sagt, Papa, das musst du immer gleich wegkehren. Hat er ja recht. Ich denke, irgendwann kehrst du mal weg. Aber die Krümel müssen auch weg, genau. Und er kümmert sich um jede Kleinigkeit. Das dürfen wir von Jesus wissen. Er nimmt Anteil an unserem Leben. Und das ist die Frage, was ist denn bei Gott denn wichtig? Da gibt es auch in Jesus einen Satz, wenn einer die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele, dann ist ihm das alles nichts nütze. Nichts nütze. Wenn einer die ganze Welt gewinnt, eine Seele ist mehr wert als der ganze Reichtum dieser Welt. Wenn wir als Gideon so einen Einsatz machen, so eine Art Bibelblitz, haben wir es früher genannt, das heißt der Bibelaktionstage in einem größeren Gebiet, wo wir mit über 100 Gideons zusammenkommen und meistens so 20.000, 30.000 Bibeln weitergeben können, dann immer die Frage, was bringt es denn? Wenn eine Seele durch die Aktion gewonnen wird, dann hat sich die ganze Sache doch gelohnt. Und wahrscheinlich ist es mehr als eine Seele. Wir wissen es nicht. Wir kriegen diese Rückmeldung ja ganz selten nur zu hören. Der Zöllner, bei dem Jesus einkehrte, ja in Jericho, er sagte, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Und wo ich jemand überfordert habe, will ich ihm vierfach zurückgeben. Ich bin davon überzeugt, dass der ein armer Mann war. Aber der hat was Wichtigeres gefunden. Der hat Jesus gefunden. Und wollte sein Leben in Ordnung bringen. Da wurde kräftig aufgeräumt in seinem Leben. Unser König Jesus gibt sich gerade mit den Kleinen, mit den Gedemütigten ab. Gerade die sucht er auf, die gebrochenen Herzen sind. Die gedemütigten Gemüter, die nichts von sich halten wollen. Mein Gott, sei mir Sünder gnädig. Die sucht er auf. Da klopft er an und bittet um Einlass. Unser König ist demütig. Er gibt sich mit den Geringen ab. Warum liebt er uns denn so? Also die Frage kann ich nicht beantworten. Es ist im Vers 16 von unserem Text eine Aussage, so wird der Herr, ihr Gott, sie an jedem Tag retten, als die Herde seines Volkes. Und, Moment, wir werden sein wie Steine an seinem Diadem, zu funkeln und leuchten. Also wir sind für ihn ein Schmuck. Er schmückt sich mit uns. Also, es ist für mich unfassbar, dieses Bild, wie kostbar wir in Gottes Augen sind. Weil wir kennen uns ja selbst, wie viel Mühe wir mit uns selbst schon haben. Und wir haben sogar oft gar keine Ahnung, wie verloren wir sind, wie weit weg wir von Gott sind. Und wenn wir heute sagen, ich habe gesündigt, ja, dann heißt es meistens, ich habe zu viel gegessen. Ne? Bei uns in der Heilandkirche im Männerkreis, es war vor kurzem ein Abend mit dem Thema Sünde. Wir wissen gar nicht mehr, was Sünde ist heute. Also wenn wir Menschen draußen ansprechen und auf ihre Sünden ansprechen, ja, ich habe mal wieder zu viel gegessen, kriegt man dann gesagt. Aber eine Schulleiterin zum Beispiel war empört, dass bei uns in der Bibel, in unserer kleinen Gideon-Bibel am Ende dieses Bekenntnis steht, dass man ein Sünder ist. Ich bin ein Sünder, ich bin ein sündiger Mensch. Das steht total im Kontrast zu der Erziehung, die die Schule vorhat. Sie möchte die Menschen zu selbstbewussten Menschen heranziehen, die sich rechtfertigen können für ihr Verhalten, die stolz sind auf das, was sie geleistet haben. So wird das schon in der Schule heute vorbereitet, dass man gar nicht mehr erkennt, was für ein Sünder man ist. Die jungen Menschen werden erzogen zur Selbstgerechtigkeit. Vor Gott geht das nicht mehr. Da erkennt man seine Sünde. Ja, juble laut, so fängt unser Text an, juble laut, er kommt zu dir. Egal wie es in deinem Leben aussieht, er ist dein Helfer, dein Heiland, dein Retter für alle Ewigkeit. Er liebt dich in alle Ewigkeit. Seine Liebe hört nie auf. Und wie gewaltig er dich liebt, das werden wir ja erst sehen, wenn wir bei ihm sind, aber wir dürfen doch jetzt schon drüber nachdenken. Und ich denke, unser Herz kann dann voll Freude sein. Ja, ich weiß, eigentlich sehr persönlich, ich habe von dir gesprochen, dass er dich liebt. Liebt er denn die anderen auch? Liebt er den rechts und links von mir auch und hinter mir, vor mir? Ja. Liebt er die Menschen hier in Godesberg auch? Ja, wir wissen es, er liebt ja. Ist er für alle Menschen gekommen, für alle Menschen gestorben. Und jetzt möchte ich noch ein Bild bringen mit diesem Esel. Mit diesem Esel. Da war ein Pfarrer in Magdeburg, ein sehr einfältiger, tiefgläubiger Mann im Zeitalter der Aufklärung. Und er predigte das Evangelium und machte sich etwas zum Gespött der Menschen in der Stadt, gerade der hochstehenden Menschen, der Stadtväter. Und man spottete über ihn. Es gab die Runde, dass einer von diesen wichtigen Leuten gesagt hat, dieser Pfarrer ist ein Esel. Und dieser Pfarrer nahm dann das Wort hier als Predigtext, als er das hörte, und sagte, ich will der Esel sein, der Jesus in diese Stadt reinbringt. Willst du auch so ein Esel sein? Der Esel ist kein guter Evangelist. Der hat nicht viel gesprochen. Er hat Jesus gebracht. Der Esel bekam keinen Ruhm. Der kam nachher wieder in den Stall. Ende. Der wurde nicht gelobt, nicht geehrt. Nee. Aber er hat Jesus gebracht. Da taucht die Frage an uns auf. Wollen wir auch so ein Esel sein? Wollen wir Jesus hier in unsere Stadt reinbringen, zu den Menschen bringen. Egal wie über uns gesprochen wird, egal wie über uns gelästert wird. Ein Esel sein, naja. Ist vielleicht ein tiefes Bild, worüber wir nachdenken können. Aber ich denke, wir haben einen Auftrag. Diese Liebe Gottes weiter zu sagen. Dass Jesus, dass dieser Gott die Menschen so lieb hat. Ja, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir, o aller Welt Verlangen, o meiner Seelenzieher? Da heißt es im 4. Vers, ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch reicht und tut. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Das schreibt dir in dein Herz, du hochbetrübtes Herr, bei deinem Gram und Schmerze sich häuft ihr mehr und mehr. Seid unverzagt. Ihr habet die Hilfe vor der Tür. Der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Amen.